Wir haben heute Morgen gesehen, wie die Weisheit Gottes, deren Mund Salomo geworden ist, den Menschen am absoluten Nullpunkt abholt. Adam, wie er auf dem Scheiterhaufen seiner Philosophie und seines Zusammenbruches sitzt. Und wir hatten auch schon am Ende des Dienstes zwei Stellen gehört, wo prophetisches Licht aufleuchtet im Hinblick auf den kommenden Messias, den einen Gerechten unter den Adamssöhnen, den Sohn Adams, den letzten, den zweiten Adam. Wir wollen heute Abend einige Lichter aus diesem Buche, Prediger aus diesem Buche, Kohelet, aufleuchten lassen. Wir werden da auch etwas hören vom Wirken des Geistes. Der Geist Gottes erscheint in diesem Büchlein unter zwei Symbolen. Einmal als der Ruach unter dem Bild des Windes. Das hebräische Ruach bedeutet Wind oder Geist. Also der Geisthauch Gottes. So wie zu Pfingsten, als der Geist Gottes ausgegossen worden ist mit Feuerflammen, auch ein gewaltiger Sturm das Tempelhaus erfüllte. So ist es auch im Neuen Testament. Auch da ist das Wort für Geist, Pneuma, zugleich das Wort für den Wind. Also auch hier wieder der Geisthauch, der Gotteshauch. So wie Ter Stegen einmal gedichtet hat, du Atem aus der ewigen Stille, durchwehe sanft der Seele Grund, füll mich mit aller Gotteshülle. Und da, wo Sünd und Gräuel stund, lass Glauben, Lieb und Ehrfurcht grünen, im Geist und Wahrheit Gott zu dienen. Und nun möchte ich eine erste Stelle aus dem Prediger lesen, Kapitel 11, Vers 4 bis 6. Und ich sah all die Mühe und all die Geschicklichkeit in der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen war. Ach, Entschuldigung, das stimmt zwar auch, leider auch in der Reichsgottesarbeit. Nein, Kapitel 11, ich habe mich also hier verschlagen, aber vielleicht war es von Gott gelenkt. Kapitel 11, Vers 4 bis 6. Wer auf den Wind achtet, wird nichts säen, und wer auf die Wolken sieht, wird nicht ernten. Eine alte Bauernregel gewissermaßen, die man sich an die Türe seines Hauses schreiben kann. Ja, das ist nun dann ein ängstlicher Bauer, der hier im Visier des Predigers steht, der aus lauter Ängstlichkeit nicht wagt zu sehen und dann auch hinsichtlich der Ernte Bedenken hat. Es könnte ja eventuell Regenbrüche geben oder Hagel. Wer auf den Wind ängstlich achtet, der wird dann überhaupt nichts sehen. Und wer auf die Wolken immer nur sieht, der wird dann auch nicht ernten. Und nun geht es ganz eigenartig weiter. Gleich wie du nicht weißt, welches der Weg oder die Methode des Windes ist, wie die Gebeine in dem Leibe der Schwangeren sich bilden, ebenso weißt du das Werk Gottes nicht, der das All bewirkt und in Gang setzt. Das ist doch eigenartig. Was hat die Schwangere mit dem Wind zu tun? Und da taucht auf einmal die andere Bedeutung auf, aus der Bauernregel heraus, nämlich der Geisthauch Gottes. Gleich wie du nicht weißt, welches der Weg, die Methode des Geistes ist, wie die Gebeine in dem Leibe der Schwangeren sich bilden, ebenso weißt du das Werk Gottes nicht, der das All bewirkt. Am Morgen sehe deinen Samen und des Abends ziehe deine Hand nicht ab, denn du weißt nicht, welches gedeihen wird, ob dieses oder jenes, oder ob beides zugleich gut werden wird. Da haben wir beides. Einmal das bäuerliche Modell und die Sorgen um den Wind. Andererseits, und das ist das Zweite, der Weg des Geistes im embryonalen Werden des Menschen. Und da spielt der Heilige Geist eine ganz große Rolle in der Stiftung der Ich-Persönlichkeit des Menschen während seines embryonalen Werdens. Sacharja 12, jenes denkwürdige Kapitel von der endzeitlichen Belagerung Israels durch die Völkerschaften ringsum, beginnt mit den feierlichen Worten: Es spricht Yahweh, der den Himmel ausspannt, also das ganze Universum, und die Erde gründet und der des Menschen Geist in seinem Inneren bildet. Da denken wir auch an Psalm 139, das kennen Sie alle, hoffentlich, wo vom embryonalen Werden des Menschen die Rede ist und wo dieser Mann, der den Psalm geschrieben hat, sagt, dass er Gott bewundert darüber, dass er in einer erstaunlichen Weise gemacht worden ist. Ja, dass er sogar gleichsam wie durch einen Mikroskop hineingeschaut hat in seinen Golem, in den zusammengerollten DNS-Faden, der in jeder Zelle ist. Denn Golem heißt das Zusammengerollte. In der Elberfelder wird es übersetzt der Keim. Und dann sagt er, am erstaunlichsten wurde mir nicht das Werden der Knochen und der Muskeln, sondern wie ich gebildet wurde im Verborgenen während meines Werdens in der Mutter. Das Ich-Bewusstsein, die Seele und der Geist, und da müssen wir sagen, hier ist Gott unmittelbar beteiligt im Stiften des Geistes, er, der des Menschen Geist in seinem Inneren bildet. Und das ist der Weg des Geistes, das ist die Methode des Geistes, gleich wie du nicht weißt, welches der Weg des Geisthauches ist, wie die Gebeine in dem Leibe der Schwangeren sich bilden, ebenso weißt du das Werk Gottes nicht, der das All bewirkt. Das ist dann das Größere. Das kleine Wunder und das größere Wunder, alles bewirkt durch den Geist des lebendigen Gottes. Der Weg des Geistes bei der Geburt. Und die Geburt bildet ja die Grundlage, die biologische Grundlage für die Wiedergeburt. Nebenbei gesagt, hier haben wir ein solches Wort von dem, der du sagt. Wir haben heute Morgen gelernt, der Ich-Sager im Büchlein Kohelet betrachtet alles unter der Sonne. Der Du-Sager richtet seine Augen empor und betrachtet alles gleichsam von göttlicher Warte her. So auch hier. Die Geburt, Grundlage der Wiedergeburt. Die natürliche Schöpfungsbasis ist die Grundlage für die geistliche Erneuerung. 2. Korinther 4, 6. Derselbe Gott, der bei der Schöpfung aus der Finsternis Licht leuchten hieß, der ist es auch, der in unsere Herzen hineingeleuchtet hat, damit in ihnen entstünde der Lichtglanz der Herrlichkeit des Evangeliums Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Also derselbe Gott. Man hat sich in der Theologie lange herumgestritten, ob es eine natürliche Offenbarung, eine Schöpfungsoffenbarung gäbe oder nur eine Offenbarung in Christus. Der Streit tobte heftig, besonders zwischen den Theologen Karl Barth und Althaus. Im Grunde ist dies von der Bibel her gesehen überhaupt keine Alternative. 2. Korinther 4 schlägt die Brücke. Von der Schöpfung zur Neuschöpfung. Es ist derselbe Gott, der in beidem handelt. Und dazu lesen wir jetzt noch das Wort Jesu aus Johannes 3, wo auch von dem Wind und von dem Geisthauch die Rede ist. Johannes 3, 6 bis 9. Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsset von Neuem oder von oben geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er führt. Nämlich führen, wohin du nicht willst. Und so dürfen wir das Wort Jesu auch so lesen. Der Geisthauch, der Heilige Geist, der die Wiedergeburt, die Geburt von oben stiftet, weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Du erkennst seine Wirkungen. Aber du weißt nicht, woher er letztlich kommt und wohin er dich führt. Also ist ein jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dieses geschehen? Dazu lese ich jetzt noch aus Prediger 1, Vers 8 bis 9. Alle Dinge mühen sich ab, niemand vermag es auszusprechen. Das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Das, was gewesen, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen, ist das, was geschehen wird. Und es ist gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen in all den Zeitaltern, die vor uns gewesen sind. Wenn man das als alleinigen Maßstab nimmt, für Gottes Handeln, dann stimmt es nicht. Es stimmt lediglich für den scheinbar unabreißbaren Zeitenlauf in der Weltgeschichte. In der Heilsgeschichte aber wirkt Gott durchaus neue, völlig neue Dinge, die dann mit diesem Wort nicht mehr übereinstimmen, beziehungsweise es weiterführen. Denn Gott gestaltet die Weltgeschichte um zur Heilsgeschichte. Und dann aus Kapitel 3, Vers 14 bis 15. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen, und Gott hat es also gemacht, damit man sich vor ihm fürchte. Was da ist, war längst, und was sein wird, ist längst gewesen, und Gott sucht das Vergangene oder das Verdrängte wieder hervor. Gibt es wirklich nichts Neues unter der Sonne? Gibt es nichts Besseres? Nun, da dürfen wir hineinschauen in das Neue Testament und in den Neuen Bund und dürfen von daher sagen, dass es durchaus Neues gibt, geschaffen vom Heiligen Geist, der in uns eben nicht nur die Geburt bewirkt, sondern die Wiedergeburt. Damit möchte ich diesen ersten Punkt abschließen. 2. Korinther 5, 17 bis 18. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesum Christum, und er hat uns die Diakonie der Versöhnung gegeben, nämlich, dass Gott in Christo war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Bis hierhin. Und damit stimmt dann auch überein, was der Prediger an einer anderen Stelle sagt, nämlich in Kapitel 7, Vers 12, dass die Weisheit uns ins Leben zeugt. Nun ein zweites. Man redet ja heute oft von Singles. von erwachsenen Menschen, die allein durch ihr Leben ziehen wollen, weil Ehescheidungen ja sehr teuer geworden sind und weil man sich auf diese Weise in seinem Egoismus weitaus besser befriedigen kann. Und wenn das so weitergeht, stirbt unser deutsches Volk einmal aus und wir werden dann als stärkste Religion in Deutschland den Islam haben. Und man wird die leerstehenden Kirchen umfunktionieren in Moscheen. Singles. Davon redet auch das Wort Gottes. Davon redet auch Kohelet. Ich weiß, dass es auch einsame und alleinstehende Menschen gibt, die dies unfreiwillig sind. Aber ich rede hier von den Egoisten unserer Zeit. Kapitel 4, Abvers 7. Und ich wandte mich und sah Eitelkeit unter der Sonne. Da ist ein Einzelner und kein Zweiter. Auch hat er weder Sohn noch Bruder, und aller seiner Mühe ist kein Ende. Gleichwohl werden seine Augen des Reichtums nicht satt. Für wen mühe ich mich doch ab und lasse meine Seele Mangel leiden am Guten? Auch das ist Eitelkeit und ein übles Geschäft. Zwei sind besser daran als einer, weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Genossen wieder auf. Das wissen wir ja aus dem Buch der Sprüche, Sprüche 24, 16, dass der Gerechte siebenmal fallen kann, aber dass es sein Kennzeichen ist, dass er dann wieder aufsteht und im Aufblick zu dem Herrn, der reich ist an Erbarmen und Vergebung, seinen Weg weitergeht, während der Gesetzlose niederstürzt und liegen bleibt. Wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Genossen wieder auf. Das ist wichtig. Das ist auch wichtig in einer christlichen Ehe, dass der eine dem anderen diesen seelsorgerlichen Dienst tut, der immer wichtiger wird, je mehr wir in die Endzeit hineinkommen. Denn wir sollen uns in einem umso stärkeren Maße ermahnen, ermuntern, ermutigen, trösten in diesem seelsorgerlichen Dienst, je näher wir den Tag der Erscheinung Jesu Christi kommen sehen. Hebräer 10. Dann aber weiter, wehe aber dem Einzelnen, welcher fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so werden sie warm. Der Einzelne aber, wie will er warm werden? Nun, das galt in einer Zeit, wo es noch keine Heizungen gab und wahrscheinlich auch noch keine Wärmflaschen und heißgemachte Ziegelsteine. Da hat man sich auf diese natürliche Weise erwärmt. Und wenn jemand den Einzelnen gewalttätig angreift, so werden ihm die zwei Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Ja, es gibt auch fromme Singles, nebenbei gesagt, die da meinen, sie könnten ohne Gemeinde und Gemeinschaft auskommen und die noch nicht einmal einen Hauskreis besuchen. So Solo-Christen, Solisten, und die das nicht beachten, dass die vier Segensströme, durch die der Heilige Geist uns zugeleitet wird, nach Apostelgeschichte 4, das Gebet ist, die Lehre der Apostel, das Brechen des Brotes und die Gemeinschaft.
Apostelgeschichte 2, 42.
Apostelgeschichte 2, 42, Dankeschön. Ja, es ist wichtig, dass wir den Bruder und die Schwester haben zur seelsorgerlichen Hilfe. Dazu ein Wort aus Jakobus 5 aus dem Neuen Testament, 19 bis 20. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn jemand zurück, so wisse er, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Das ist seelsorgerliche Hilfe, die nur in der Zweierschaft geschehen kann, in der Gemeinschaft. Aber dazu müssen wir auch Judas 22 und 23 beachten. Dort heißt es nach neueren Übersetzungen, da kann ich der alten Elberfelder nicht zustimmen, und nach den besten Grundtexten: Erbarmet euch der Zweifelnden, die anderen rettet, indem ihr sie aus dem Feuer reißet. Wieder andere erbarmet euch in herzlichem Erbarmen, allerdings mit Furcht. Warum mit Furcht? Indem ihr auch den vom Fleisch beschmutzten Rock hasset. Das gehört auch zur Seelsorge. Der Respekt vor dem anderen, gegebenenfalls auch vor seinem Nein, und die Distanz zur Person des anderen, denn es gibt die Gefahr der gemeinsamen Beschmutzung. Da gehört ein Tisch dazwischen. Und dann gilt es, Seelsorge zu treiben mit herzlichen Erbarmen, aber auch mit Furcht und in Anerkennung der personalen Entscheidung des anderen, sodass wir nicht die Türe eintreten. Das tut auch der Herr Jesus nicht. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir auftut, zu dem werde ich eingehen. Aber nun eine Frage. Da ist erst von Zweien die Rede, die einander helfen, dass sie warm werden, dass sie sich verteidigen gegen Angriffe, dass, wenn der eine fällt, der andere ihn wieder aufrichtet. Weshalb wird dann auf einmal von einer dreifachen Schnur geredet, die nicht zerreißen kann? Ich darf das noch etwas weiterführen, weil wir dann noch einmal auf diese dreifache Schnur zurückkommen. Ich sehe darin auch die Trinität, die Dreieinheit von Geist, Seele und Leib in unserer personalen Existenz. Die dreifache, geflochtene Schnur, die keineswegs schnell zerreißt. Das wissen wir von schweren Krankheiten und wo Menschen auf den Tod liegen und es dauert Tage, Wochen, Monate vielleicht oder ein ganzes Jahr, bis dann diese Schnur zerreißt. Und das ist ja wunderbar, die dreifach geflochtene Schnur. Ich darf das einmal so auslegen. Wo die Neuheit des Lebens beginnt, in jenem Akt des Heiligen Geistes, der uns die Wiedergeburt vermittelt in Kooperation mit unserem Geiste. Das ist das Allerheiligste. Und dann folgt nach und nach die Unterordnung der bisher im alten Menschen emanzipierten Seele unter den Geist durch die Wirkung des Wortes Gottes und durch die Schärfe des Wortes Gottes, sodass die Seele sich wieder dem Geiste unterordnet und auf diese Weise in den Lichtesbereich Jesu mit einbezogen wird, sodass die Apostel Petrus und Jakobus von der Heilung der Seele reden können, als einem Werk des Glaubens. Soteria, Rettung der Seele, Heilung der Seele. Und schließlich und endlich, da wird auch nach der Wiedergeburt der Leib dem Herrn zur Verfügung gestellt, in einem wortgemäßen Gottesdienst und als ein lebendiges Schlachtopfer, so dass wir ihm die Glieder unseres Leibes zu Werkzeugen der Gerechtigkeit darstellen. Eine wunderbare Trinität in dieser dreifach geflochtenen Schnur. Ein weiteres, ein vierter Punkt. Das ist jetzt ein Wort an einen jungen Mann, die anderen dürfen weghören. Prediger 9, 7 bis 9. Aber vielleicht auch nicht. Geh, iss dein Brot mit Freude und trinke deinen Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Wie, wenn einer Brot isst und Wein trinkt? Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit und das Öl mangle nicht auf deinem Haupte. Genieße das Leben mit dem Weibe, das du liebst, hoffentlich, alle Tage deines eitlen Lebens, welches er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine eitlen Tage hindurch, denn das ist dein Teil am Leben und an deiner Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Das hört sich nun gar nicht pietistisch an, dieses Wort an einen jungen Mann. Ist das ein Aufruf zum Lebensgenuss, zum unbedenklichen Lebensgenuss? Müssen da nicht wir Alten unsere Köpfe schütteln und mit dem Spötter Wilhelm Busch sagen, Enthaltsamkeit ist ein Vergnügen an Dingen, welche wir nicht kriegen? Die Juden haben da anders gedacht. Für sie waren diese irdischen Dinge, also Essen und Trinken, saubere Kleidung, die Liebe in der Ehe, Gottes Geschenke. Jetzt wollen wir aber die Dinge recht besehen. In Kapitel 11 heißt es dabei, ab Vers 9, freue dich, Jüngling, in deiner Jugend, und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit, und wandle in den Wegen deines Herzens und im Anschauen deiner Augen. Jedoch wisse, dass um dieses alles Gott dich ins Gericht bringen wird. Das ist das Gegengewicht. Und Kapitel 12, Vers 1. Und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, ehe die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von welchen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihnen. Das ist das Gegengewicht. Aber nun wollen wir dieses Wort über den Gerechten, das ja weit hinausgeht über den irdischen Lebensgenuss, einmal deuten auf uns selbst, die wir in Christo Jesu Gerechte sind. Und da müssen wir etwas verstehen von der Symbolsprache der Heiligen Schrift. Ich darf einmal ein Buch empfehlen, weil es nicht von mir stammt. Adolf Heller, 200 biblische Symbole. Ein geniales Buch. Da können Sie etwas von der Symbolsprache der Heiligen Schrift lernen. Da ist das Brot, das Gotteswort und das Tun des Willens Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Das hat der Herr Jesus im Blick auf sich selbst gesagt. Er war ja der Vollmensch. Und das sollte auch uns bestimmen. Und er hat gesagt, das ist meine Speise, mein Brot, dass ich alle Zeit den Willen meines Vaters im Himmel tue. Also das Brot, das Gotteswort und das Tun des Willens Gottes. Und der Wein in der Heiligen Schrift ist ein Bild für die Freude im Heiligen Geist, die uns ja bewegen sollte. Die uns bewegen sollte in der Gemeinschaft der Heiligen, die uns bewegen sollte auch beim Lesen des Wortes und die uns immer wieder aufrichten sollte aus dem Grau unseres Alltags und aus dem Kummer unseres Lebens. Dazu gehören dann auch die Kleider, die weiß sein sollen zu aller Zeit. Kleider sind in der Heiligen Schrift ein Bild für unseren Leib. Die weißen Kleider sind ein Bild für die Gerechtigkeiten der Heiligen, steht in der Offenbarung. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit, das ist ein Aufruf zur Heiligung in Christo Jesu. Das gehört alles zusammen. Und nicht zuletzt ist es das Öl auf dem Haupte des Gottesmenschen, damit er dann unter dem Wohlgefallen Gottes stehen kann, so dass es hier heißen kann, längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Natürlich nur in Christo Jesu. Wenn er uns anschaut in unserem alten Naturbestand, dann müsste er Ekel vor uns empfinden. Aber der Christus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Und der Vater liebt uns und schaut uns an in dem geliebten Sohn, Epheser 1. Deshalb hat er Wohlgefallen an uns. Und sagt auch über uns, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Das Öl auf dem Haupte, das ist der Heilige Geist, mit dem auch wir gesalbt worden sind. Zu Königen, zu Priestern und zu Propheten in Christus Jesus, der dieses alles im Vollmaß ist. Und dann nehmen wir wieder die Lupe des Apostels Paulus, wisst ihr das noch von heute Morgen, aus dem Galaterbrief. Und da schauen wir über all die Gerechten, über all die Gläubigen hinweg auf den einen Gerechten, auf den einen Mann unter vielen, vielen Tausenden. Und dann leuchtet dieses Wort als eine Weisung des Vaters an seinen Sohn in einer besonderen Weise noch einmal auf. Geh, vollziehe jetzt deinen Weg auf Erden. Iss dein Brot mit Freude, trinke deinen Wein mit frohem Herzen. Längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit. Ja, der Christus tat keine Sünde, er wusste keine Sünde und in ihm war keine Sünde. Und das Öl mangle nicht auf deinem Haupte. Und das ist ja wunderbar, dass von dem Haupte, das wir alle haben, Jesus Christus, das Öl des Geistes immer wieder neu herabströmt auf uns, die Gerechten, von ihm, dem Gerechten. Genieße das Leben mit dem Weibe, das du liebst. Und das wird sich erfüllen, wenn Christus Jesus die ehemalige Hure, die zur Witwe geworden ist im Gericht, sich wieder neu anvermählen wird in der Endzeit, in einem neuen Brautstand, durch Gerechtigkeit und durch Gericht, dann aber auch in Treue, Erbarmen und Wahrheit und sie dann wieder zum Weibe Jahwes wird in der Hochzeit des Lammes. Damit schließe ich diesen Punkt ab. Aber dann hören wir noch einmal im Prediger etwas über die Salbung mit dem Geistesöl. Das heilige Salböl durfte ja nur von dem hohen Priester angefertigt werden. Im Gesetz Moses steht ganz klar geschrieben, dass jeder andere, der es wagen würde, dieses Salböl herzustellen, zu Tode gesteinigt werden muss. Es war eine ganz besondere Mischung, mit dem dann die Könige, die Priester und die Propheten gesalbt worden sind. Ich darf es einmal erwähnen, die Basis war das Olivenöl. Die erste Zutat waren 500 Schekel Myrren, ein hoher Bestandteil, Myrre heißt Bitternis oder Leiden. Salböl des Heiligen Geistes, da gehört auch das Leiden hinein. Dann 250 Schekel Zinnamon, zu Deutsch süß nach dem Hebräischen. Dann 250 Schekel süßer Kalamus, nach dem Hebräischen das Aufrechtstehen vor Gott. Und schließlich 500 Schekel Kassia, das Niederbeugen in Demut und Anbetung. Das ist eine hochheilige Mischung, die von dem Salbenmischer hergestellt werden musste. 2. Mose 30 können Sie das nachlesen. Und nun das Wort aus dem Prediger. Prediger 10, 1 bis 3. Fliegen des Todes machen das Öl des Salbenmischers stinkend und gärend. Ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Ehre. Des weisen Herz ist nach seiner Rechten und des toren Herz nach seiner Linken ausgerichtet. Und auch wenn der Tor auf dem Wege wandelt, fehlt ihm der Verstand und er sagt allen, er sei ein Tor. Ein eigenartiges Wort. Da ist also der Salbenmischer, der beauftragt ist, heiliges Salböl nach den Weisungen des Gesetzes Jahwes herzustellen. Und da passiert Folgendes, er verlässt seinen Raum, sein Zimmer, und er achtet nicht auf die Weisung aus 4. Mose 19, Vers 15, dass alle Gefäße, seien sie aus Gold, aus Silber, aus Ton oder aus Holz, zugedeckt werden müssen, weil sie sonst verunreinigt werden und auch vor Gott als unrein gelten. Er deckt also das Gefäß nicht ab. Und da kommen Fliegen, die hier Fliegen des Todes genannt werden, bringen Bakterien und Viren mit, tragen sie in das Öl ein und das Öl wird faul und stinkend. Es gärt. Und es kann nur noch weggeschüttet werden. Hat man nicht den Herrn Jesus einmal den Obersten der Dämonen, den Baal-Sebul genannt, den Meister der Fliegen? Fliegen des Todes. Möchte hier ein Wort sagen, das wir beachten sollten. Es kommt auf die Richtung des Herzens an. Ist unser Herz zur Rechten ausgerichtet oder zur Linken? Zur Rechten Gottes, weil wir weise sind, oder zur Linken der Gesetzlosigkeit? Epheser 4,30 heißt es, betrübe nicht den Heiligen Geist, der dir gegeben worden ist. Verdirb nicht Gottes Geist, das heilige Salböl, dass der Salbenmischer da oben für dich angemischt hat, weil auch du ein König, ein Priester und ein Prophet Gottes bist für die kommenden Weltzeiten. Denn es gibt die Möglichkeit, den Geist Gottes zu schmähen, zu löschen, zu dämpfen, auch für Gottes Kinder. Und nun ein letztes. Ich darf zunächst aus dem Neuen Testament lesen, 2. Korinther 4, 16 bis 18. Ein ganz bekanntes Wort. Deshalb werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist ein Glaubensartikel. Denn das ist keineswegs schön, wenn unser äußerer Mensch zerfällt. Es ist ja ein Rätsel um den Alterungsprozess. Manche sagen, dass dann im genetischen Programm in der ständigen Vervielfältigung der genetischen Bauteile sich Druckfehler einschleichen und diese Druckfehler immer häufiger werden, sodass dann schließlich Degeneration erfolgt, Krankheit, Alterung und Tod. Es gibt neuerdings eine noch gewagtere These. Man hat festgestellt, dass wir ein Todesgen in uns tragen, das zunächst die Bestimmung hat, alle Krebszellen, die im Entstehen begriffen sind, zu töten. Dass aber dann schließlich und endlich dann auch die gesunden Zellen angreift und zu unserem Tode führt. Denn sonst könnten wir vielleicht das Alter der Bäume erreichen und 1000 oder 2000 Jahre alt werden. Im tausendjährigen Reich wird es ja eine solche genetische Erneuerung geben, dass Menschen das Alter der Bäume wieder erreichen werden. Alterungsprozess. Und nun aus dem Prediger dazu. Aber ich hoffe, wir behalten das in Erinnerung. Bei all der Tragödie, der innere Mensch des Geistes wird Tag für Tag erneuert. Da gibt es keinen genetischen Verfall und keine Druckfehler. Der Heilige Geist macht keine Druckfehler. Prediger 9, Vers 11 bis 12. Ich wandte mich und sah unter der Sonne, dass nicht den Schnellen der Lauf gehört und nicht den Helden der Krieg und auch nicht den Weisen das Brot und auch nicht den Verständigen der Reichtum und auch nicht den Kenntnisreichen die Gunst, denn Zeit und Schicksal trifft sie alle, denn der Adam, der Mensch, weiß auch seine Zeit nicht. Gleich den Fischen, welche gefangen werden im verderblichen Netz, und gleich den Vögeln, welche in der Schlinge gefangen werden, gleich diesen werden die Menschenkinder verstrickt. Zur Zeit des Unglücks, wenn dieses sie plötzlich überfällt. Und Kapitel 8, Vers 8. Kein Mensch hat Macht über den Geisthauch zurückzuhalten. Und niemand hat Macht über den Tag seines Todes. Und dann haben wir jenes erschütternde Kapitel über den Alterungsprozess in Kapitel 12. Und nun wollen wir uns das einmal anhören, was der Prediger sagt über den Verfall des alten Menschen. Und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, ehe die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von welchen du sagen wirst, ich habe kein Wohlgefallen an ihnen. Ehe sich verfinstern die Sonne und das Licht und der Mond und die Sterne und die Wolken nach dem Regen wiederkehren, an dem Tage, da die Hüter des Hauses zittern und sich krümmen die starken Männer und die Müllerinnen feiern, weil ihrer wenige geworden sind, und sich verfinstern die durch die Fenster sehenden und die Türen nach der Straße geschlossen werden, indem das Geräusch der Mühle dumpf wird und er aufsteht bei der Stimme des Vogels und gedämpft werden alle Töchter des Gesanges. Es geht auch mir schon so, dass ich aufstehe bei der Stimme des Vogels, früh halb vier oder um 3 Uhr. Auch fürchten sie sich vor der Höhe, und Schrecknisse sind auf dem Wege, und der Mandelbaum steht in Blüte, und die Heuschrecke schleppt sich hin, und die Kaper ist wirkungslos, vielleicht auch Dr. Rath. Denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Hause, und die Klagenden ziehen umher auf der Straße, ehe zerrissen wird die silberne Schnur. Da haben wir wieder die dreifach geflochtene Schnur, die Trinität aus Geist, Seele und Leib. Und zerschlagen die goldene Schale und zerbrochen der Eimer am Quell und zerschlagen die Schöpfwelle an der Zisterne und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Ausleger haben uns das deuten wollen, und da ist manches dran. Die Hüter des Hauses, darin sehen sie die Hände. Die starken Männer, die auf einmal versagen, das sind die Beine, die uns tragen. Die wenigen Müllerinnen in unserem Mund, das sind die wenigen Zähne, die wir nur noch haben. Die durchs Fenster sehen und dann nichts mehr erblicken unserer Augen. Die Türen zur Straße hin, die Ohren, das Geräusch der Mühle, vielleicht das Gespräch, das auch in gläubigen Versammlungen oft bis zur letzten Sekunde vor dem Dienst noch geht. der blühende Mandelbaum, das weiße Haar. Die goldene Schale, darin sehen manche das Gehirn. Jenen wundervollen Computer des Geistes, den Gott uns gegeben hat. Der Eimer am Quell und die Schöpfwelle der Zisterne, darin schauen Ausleger den Kreislauf und das Herz. Ja, es ist schon eine Tragödie, die uns hier geschildert wird. Und der Rabbiner Paulus hat das Wort sicherlich gekannt, wenn er schrieb, wenn auch unser alter Mensch zerfällt, so wird doch der innere Mensch des Geistes Tag für Tag erneuert. Ja, wir sind Patienten zum Tode. Die silberne Schnur zerreißt. Chebel Hakesef. Wunderbar. Wenn der Mensch geht zu seinem ewigen Haus, das gewinnt im Licht des Neuen Testamentes eine ganz andere Bedeutung. 2. Korinther 5. Da ist nicht mehr an den Zeig gedacht und an das Grab oder an die Gruft, sondern wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, so haben wir ein ewiges Haus in den Himmeln, das nicht zerstört wird. Das ist das ewige Haus, zu dem wir gehen und das für uns bereits jetzt bereitsteht. Ich darf Sie noch etwas hinweisen. Dieses Alterungsprozess, dieses Bild von dem Alterungsprozess, ist auch ein Bild für den Alterungsprozess dieser Weltzeit, für die Drangsal in der Endzeit. Lesen wir noch einmal die ersten Verse. Gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, so wird hier dem Volke Israel gleichsam gesagt. Das mit siegreich erhobener Hand aus Ägypten zog, wie eine junge Braut dem Jahwe anvermählt. Ehe die Tage des Übels kommen, die Jahre herannahen, von welchen du sagen wirst, ich habe kein Wohlgefallen an ihnen. Jene letzten 7 Jahre dieses Äons, vor allem die letzten 3,5 Jahre der Drangsal Jakobs vor dem Erscheinen des Messias. Alterungsprozess dieser Weltzeit. Ehe sich verfinstern die Sonne und das Licht, und der Mond und die Sterne, ist uns das nicht geweissagt worden von Jesus in seinen Endzeitreden, dass dies geschieht offensichtlich unmittelbar vor dem Kommen des Herrn. Altersmodell dieser Weltzeit. Schauen Sie hinein in Daniel 8, das Bild von den Weltreichen, das beginnt mit dem Golde, das Reich Nebukadnezars, das babylonische Weltreich. Das fährt fort mit dem Silber, das medopersische Weltreich. Das spricht dann von dem Kupfer, das griechische Weltreich unter Alexander dem Großen und seinen Nachfolgern. Dann schließlich endet es im Eisen, der römischen Militärdiktatur und in der Endzeit Eisen mit Ton vermischt. Das wird immer wertloser. Es zerfällt immer mehr, es zerbröckelt am Ende. Und dann kommt der Stein vom Himmel, der Felsen Jesus, und schlägt diesem Monster auf die Füße. Und das Monster der Weltreiche, das so lange die Zeiten der Nationen bestimmt hat, stürzt dann in sich zusammen. Ich möchte hier abbrechen, aber möchte zum Schluss noch das Schlussurteil des Predigers lesen, aus Kapitel 12, Vers 11 bis 14. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel die Gesammelten, Sprüche oder die gesammelten Bücher. Da dürfen wir auch an die Kanonbildung der Heiligen Schrift denken. Sie sind gegeben von einem Hirten, nämlich dem Hirten Israels, dem guten Hirten. Und überdies, mein Sohn, lass dich warnen, des vielen Büchermachens ist kein Ende. Und viel Studieren ist Ermüdung des Leibes. Mit einer Ausnahme, Psalm 119, 10. Meine Seele klebt am Staube, aber dein Wort belebt mich. Das Wort Gottes führt nicht zur Ermüdung, sondern zur Erfrischung, zur Rekreation, zur Belebung. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns nun hören. Das heißt, das Schlussurteil. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch oder das ist der Vollmensch, der Adam in der ursprünglichen Würde des Adels, den ihm Gott gegeben hat. Da steht er vor uns, der Königspriester, der über diese Erde herrschen sollte und der seine Erfüllung fand in dem zweiten und letzten Adam, Jesus Christus. Das ist der Vollmensch. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Sehen Sie, da muss ich Ihnen doch einmal etwas sagen. Es gibt in unseren Kreisen Leute, die sind der Meinung, der Richterstuhl Christi sei lediglich ein Preisrichterstuhl. Da würden wir hinüberspazieren und würden alle nur gekrönt. Das ist nicht wahr. Es ist auch ein Richterstuhl, wo wir noch einmal Auge in Auge dem Christus gegenüberstehen werden und wo alles noch einmal offenbar wird, was wir getan werden bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Das ist kein Verdammungsgericht. Denn für den, der in Christo Jesu ist, gibt es kein Verdammungsurteil mehr. Aber es ist ein letztes Reinigungsgericht. Und selbst wenn alles das, was wir an Holz, Heu und Stoppeln auf dem Felsengrund Christus gebaut haben, wie in einem Feuer zerbrennen wird, werden wir hindurchgehen müssen durch dieses Feuer. Aber wir werden gerettet. Sicher, es gibt die andere Weise, dass wir Gold, Silber und edle Steine bauen können. Gold des Glaubens, Silber der Erlösung, Steine der Herrlichkeit, Edelsteine. Auch Paulus hat es gesagt, ich fürchte mich nicht, von euch beurteilt zu werden. Oder von einem menschlichen Gerichtstag. Dadurch bin ich noch nicht gerechtfertigt. Aber ich bin mir keiner Schuld bewusst. Aber der Herr wird an jenem Tage alles, was in der Finsternis verborgen ist, ans Licht bringen. Also auch dieses Wort aus dem Alten Testament gilt uns in einer etwas anderen Weise auch als Gliedern am Leibe des Christus. Das gehört auch zum Endergebnis des Ganzen, zum Schlusspunkt. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Wir lieben Gott nicht, weil wir ihn fürchten, sondern wir fürchten ihn, weil wir ihn lieben. Oder haben Leibesglieder nichts mehr mit der Furcht Gottes zu tun? Jesajas 11 wird uns die siebenfache Erfüllung mit dem Heiligen Geist mitgeteilt. Und als letzte Erfüllungsstufe wird uns genannt der Geist der Furcht Jahwes. Und dann heißt es von dem Messias, und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht Jahwes. Ja, meinen Sie denn, wenn das bei unserem Herrn und Heiland so war, dass sein Leben bestimmt war von der Furcht Jahwes und dass er sogar Wohlgefallen daran hatte, dass dann für uns diese Dinge nicht mehr gültig sind? Es ist eine heilige Ehrfurcht vor Gott und vor dem Wort Gottes. Da machen wir keinen Spaß mehr mit Gott. Und da machen wir keinen Spaß mehr mit dem Wort Gottes. Und da wagen wir es nicht, das Wort Gottes zu annullieren. Sondern schämen uns nicht, mit dem Herrn Jesus und den Aposteln zu sagen, ich glaube allem, was geschrieben ist, weil wir uns da in der allerbesten Gesellschaft befinden. Besser als in jeder anderen. Gottesfurcht. Gottseligkeit, dieses Wort hat uns unser Bruder genannt. Eusebia heißt eigentlich eine frohe Gottesverehrung oder eine freudige Gottesfurcht. Das ist kein Gegensatz. Wenn wir gesalbt sind mit dem Messias, mit Öl der Freude, mit Geist der Freude, stehen wir in einer heiligen Ehrfurcht dem Vater gegenüber und wissen, was das bedeutet, wenn wir sagen dürfen, heiliger Vater, gerechter Vater, aber schon gar, aber lieber Vater. Das sagt aber dann der Geist in uns. Ich darf das Wort noch einmal lesen, nach einer anderen Übersetzung, Vers 11. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Zeltpflöcke. Sie sind geschrieben durch Meister der Versammlung oder der Sammlung des Kanons und von einem Hirten geschenkt, trotz der vielen Schreiber, die die Bibel hatte. Und was über jene hinausgeht, so lass dich warnen, mein Sohn, das viele Bücher machen hat kein Endziel.
Jetzt danken wir dir für diese Einführung ins Buch der Prediger. Vielleicht sind Sie mit mir froh, dass es Kassetten gibt, dass man in aller Ruhe noch einmal das nachlesen kann, entsprechend Notizen ans Buch der Prediger machen kann und dann entsprechend auch einen geistigen Gewinn davon trägt. Es ist schon erstaunlich, dass der Apostel Paulus gerade am Ende seines Lebens in den beiden Timotheusbriefen dieses Wort am meisten gebraucht von der Frömmigkeit.
Nur.
Da ist das Wort bei ihm.
Nur, ja?
Da ist es erstaunlich. Und man hat dieses Wort oft als Abstieg bezeichnet im Denken des Paulus. Es ist kein Abstieg bei Paulus, es ist Höhe bei Paulus. Zu kapieren, zu verstehen, darauf läuft es zu. Vielen Dank. Morgen gehen wir dann mit ihm ins Neue Testament, in den ersten oder in beide Petrusbriefe, ist dann geplant. Jetzt möchte ich Sie bitten, noch einmal das Liederbuch zur Hand zu nehmen, das Lied 135 aufzuschlagen. 135, und bevor wir dieses Lied singen, Sie können schon mal in Ruhe aufschlagen, 135, möchte ich gern noch mit uns beten. Lieber Vater, jetzt wollen wir dir ganz, ganz herzlich danken, dass du in dieser Weise auch heute Abend zu uns geredet hast durch dein Wort. Wir geben dir über deinem Wort die Ehre. Danke dir für den Reichtum deines Wortes. Danken dir, dass wir, je länger wir mit dir unterwegs sind, merken, wie du dein ganzes Wort durch deinen Heiligen Geist durchwaltet hast und eine Fülle an Verbindungen, an Linien, an Aha-Erlebnissen, an Aufleuchten deines Wortes uns vor Augen steht. Danke auch, wo du an diesem Abend uns das geschenkt hast und auf unterschiedliche Art und Weise auch uns berührt hast, unserem Glauben, unserem Vertrauen zu dir, unserem Leben mit dir. Uns vielleicht auch herausgerufen hast, neu in die Reinigung und in die Heiligung hinein. Hab von Herzen Dank dafür. Bitte lass das, was du uns gesagt hast und womit du uns berührt hast, auch jetzt bewahrt bleiben in unserem Herzen. Lass es nicht untergehen, sondern seine Frucht bringen, so wie du das dir mit uns vorgenommen hast. Verändere du uns je länger, je mehr in dein Bild. Hab von Herzen Dank dafür. Amen.
Amen.